Willkommen bei Traces of Light. Elsbeth Horbati nimmt dich mit auf die Suche nach Menschen und Gemeinschaften, die in diesen schwierigen Zeiten Mut machen.
Wie lebt es sich eigentlich mit einer Sehbeeinträchtigung? Was hilft im Alltag und wo finde ich Unterstützung? Darüber spreche ich heute mit Frau Aura Zahner. Sie arbeitet seit rund 30 Jahren in einer Zürcher Beratungsstelle für Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung und hat in dieser Zeit unzählige Menschen begleitet. Auch mir hat sie mit ihrem großen Wissen und praktischen Tipps und vielen Möglichkeiten immer wieder Mut gemacht. Sie hat mir verschiedene Möglichkeiten gezeigt, das Leben mit eingeschränktem Sehvermögen zu erleichtern. Von digitalen und praktischen Hilfsmitteln bis hin zur persönlichen Beratung und sozialen Unterstützung. Aber was genau macht Frau Zahner so besonders? Sie kennt diese Herausforderungen nicht nur aus ihrer beruflichen Tätigkeit, sondern aus eigener Erfahrung. Seit ihrer Jugend lebt sie selbst mit einer schwachen Sehkraft, seit Jahren nur noch mit etwa 5%. Trotzdem strahlt sie eine beeindruckende Lebensfreude, Kompetenz und Zuversicht aus. Vor rund 10 Jahren durfte ich sie zum ersten Mal kennenlernen. Ihre Beratung hat mir damals sehr geholfen. Und jetzt, 10 Jahre später, begleitet sie mich wieder erneut mit neuesten Möglichkeiten rund um Smartphones, Computer und künstliche Intelligenz. Sie zeigt mir, wie Technologien oder wie Bedienungshilfen neue Erlebnisse ermöglichen. Guten Tag, Frau Zahner.
Guten Tag, Frau Horbati.
Danke, dass Sie sich zur Verfügung stellen, um mit in meinem Podcast Traces of Light mitzumachen. Ich möchte gerne Sie darstellen als eine Person, die mich sehr inspiriert hat.
Vielen Dank.
Ich habe Sie vor, ich glaube, es sind fast 10 Jahren kennengelernt.
Ja, ungefähr.
Als ich mich zum ersten Mal beraten habe lassen, weil meine Sehkraft nachgelassen hat. Ich habe eine Makuladegeneration entwickelt und man hat sie mir zu Ihnen geschickt. Ich sollte sie oder Sie würden mich mit digitalen Hilfsmitteln unterstützen können. Genau. Sie haben mich damals sehr beeindruckt, weil so eine wunderbare Beratung an Handy und Computer habe ich von Ihnen erhalten. Und danach sagten Sie, Sie würden nur noch etwa 5% Sehvermögen haben. Ich konnte mir das nicht vorstellen, wie Sie das auf dem Handy und auf dem Computer mitteilen und mich beraten konnten. Und jetzt war ich noch mal bei Ihnen vor ein paar Wochen und dann haben Sie gesagt, Sie würden bald pensioniert werden. Und das hat bei mir ein paar Fragen ausgelöst.
Okay.
Genau. Also, wenn Sie zurückdenken, etwa 30 Jahre ist es her, stimmt das?
Also die hochgradige Sehbeeinträchtigung ist ungefähr 42 Jahre her. Ich wurde ebenfalls mit einer Makuladegeneration geboren. Es gibt auch eine juvenile Makuladegeneration und ausgelöst wurde sie dann schlussendlich nach der Geburt des zweiten Kindes.
Oh je, das tut mir leid. Ja, dann sind Sie schon jetzt 42 Jahre lang darf man sagen, heute sehbehindert?
Wir sagen sehbeeinträchtigt.
Sehbeeinträchtigt, ja. Ja. Und ebenso seit etwa 30 Jahren in der Beratung tätig?
Jetzt an dem Ort, wo ich jetzt pensioniert werde, bin ich seit 26 Jahren tätig und vorher war ich noch 4 Jahre an einem anderen Ort tätig, ja.
Und wie haben Sie damals entschieden, sich für die Beratung von Menschen eben mit Sehbeeinträchtigung einzusetzen? Was hat Sie motiviert?
Was verdanke ich eigentlich einem nicht ganz sozial kompetenten Augenarzt? Weil nach der Geburt meiner Tochter habe ich ja dann gemerkt, ich kann nicht mehr lesen, es geht nichts mehr. Und war dann bei der Untersuchung und er hat mich dann abgespeist mit, ja, jetzt sind sie Mutter zweier Kinder. Und sie sind Hausfrau und Mutter, geben sie sich damit zufrieden. Punkt. Er hat mir nichts gesagt von Beratungsstellen. Er hat mich nicht darauf aufmerksam gemacht, dass es Möglichkeiten oder Hilfe gibt. Durch einen Zufall habe ich dann von einer Beratungsstelle gehört, habe mich dann dort gemeldet und die haben mir dann weitergeholfen. Sie wollten zuerst eine IV-Anmeldung machen für die Rente und das wollte ich nicht. Ich wollte arbeiten, ich wollte selbstständig bleiben und etwas machen. Und dadurch bin ich dann an eine Institution gekommen und die eigentlich erwachsene Menschen umschult und ausbildet. Und dort habe ich eine 4-jährige Informatikausbildung gemacht mit der Spezialisierung Hilfsmittel für Sehbehinderte und Blinde. Und anschließend noch den eidgenössisch diplomierten Erwachsenenbildung. Dort habe ich dann auch noch 3 Jahre investiert. Und irgendwann mal hat mich jemand darauf angesprochen, dass in Zürich eine Beratungsstelle ein Projekt lanciert. Sie hatten noch keine Informatik dort. Sie wollten dies eigentlich anbieten. Ich habe mich dort vorgestellt, habe die Stelle bekommen und innerhalb von 6 Monaten wurde dieses Projekt zu einer 100%igen Arbeitsstelle.
Das ist ja unglaublich. Also Sie haben 2 Kinder, Sie haben eine 100%ige Anstellung, haben eine Ausbildung oder mehrere Ausbildungen sogar gemacht. Wie haben Sie das alles geschafft? Trotzdem eben Ihr Sehvermögen stark eingeschränkt war.
Dank den Hilfsmitteln natürlich. Sei es computermäßig oder sei es Bildschirmvorlesegeräte, später dann mit iPhone und iPad. Und irgendwie war ich dann natürlich noch jünger und hatte viel mehr Energie und konnte dann doch etliches bewirken.
Und woher haben Sie diesen Mut, einfach mal drauf loszulegen und zu machen? Wer hat Sie inspiriert für sowas?
Ich denke, das liegt in der Natur unserer Familie. Ich habe noch 3 Geschwister und 2 andere Geschwister von mir haben ebenfalls die juvenile Makuladegeneration. Und sie sind ein paar Jährchen älter als ich. Und ich konnte eigentlich von ihnen lernen, dass man trotz allem selbstständig sein kann. Und das ist heute noch ein Grundbedürfnis von mir, die Selbstständigkeit, nicht angewiesen zu sein auf allzu viel Hilfe. Und ich glaube, das war immer mein innerer Motor, selbstständig zu sein.
Ja, Sie haben das unglaublich geschafft.
Ja, bin ich froh.
Sind für mich eine große Inspiration auch. Das hat mich sehr inspiriert, wie eben zu, weil man erschrickt ja, wenn man so eine Diagnose erhält. Ja. Und im Gegensatz zu Ihrem Arzt waren Sie eben sehr verständlich und haben Mut gemacht. Das fand ich sehr toll. Hat sich in diesen 30 Jahren vieles verändert in der Beratung?
Ja. Es hat sich technisch extrem viel verändert zum Positiven. Die Hilfsmittel sind stabiler und besser geworden, sei es für den Computer, die Vergrößerungssoftware oder sei es eben mit den Smartphones, die wirklich sehr gut ausgestattet sind mit Hilfsmitteln, die man einfach aktivieren kann und dann, wenn man das lernt, mit dem umzugehen, eigentlich alles machen kann, was auch sehende Menschen, also gut sehende Menschen machen können.
Und wenn Sie jetzt denken, eben eine Person, die diese Diagnose erhält, was würden Sie ihr als erstes mal sagen? Welche Botschaft haben Sie für diese Menschen?
Dass sie sich genug Zeit nimmt für die Trauer, denn es ist wirklich, als ob ein Sehverlust, egal wie groß der Sehverlust ist und in welchem Alter er geschieht, es ist wirklich, als ob man einen geliebten Menschen verliert. Ich habe auch in der Erwachsenenbildung eine Diplomarbeit gerade nach Kübler-Ross gemacht, weil genau diese Trauerphasen, die man dort lesen kann, die geschehen eigentlich auch bei einem Sehverlust. Und was ich dann immer als erstes versuche, mit der Person, die mir gegenüber sitzt, herauszufinden, wo, in welcher Phase steckt sie. Denn wenn sie immer noch in der Verzweiflung, in der Zornphase steckt, ist sie nicht aufnahmefähig für eigentlich neue Hilfsmittel und eine Umstellung, vielleicht ein bisschen vom Haushalt oder so. Und dann rate ich dieser Person eher zuerst, dass sie entweder ein Gespräch mit unseren Sozialarbeiterinnen in Anspruch nimmt oder sogar manchmal in ein bisschen anderen Situationen eine psychologische Unterstützung.
Und gibt es eine Geschichte aus Ihrer Arbeit, die Ihnen ganz nahe gegangen ist oder besonders in Erinnerung geblieben ist?
Da gibt es viele, da gibt es extrem viele. Aber eine, die mir sicher immer in Erinnerung bleiben wird, das war eine 92-jährige Frau, die kam zu mir in die Beratung. Sie hatte das Pech. Sie hat drei erwachsene Kinder und die Kinder, die haben alle ein Aufenthaltsjahr in Amerika gemacht. Dummerweise hat sich jedes dieser Kinder in Amerika verliebt. Sie sind dann dort geblieben, haben geheiratet, haben ihre Enkel und ihre Enkelkinder sind in Amerika. Also sie hatte keinen Zugang, ich gehe mal schnell ein Wochenende zu meinen Enkelkindern. Und sie hat sich dann an den Computer gewagt und hat gesagt, ich muss einfach E-Mails machen können. Dann hat sie das gelernt. Und da war auch der Beginn von den iPhones mit Sprachausgabe, Diktierfunktionen. Und sie hat sich dann so ein Smartphone, hat sie sich dann besorgt. Und wir haben von ganz unten haben wir begonnen, mit diesem zu arbeiten. Und nach den ersten zwei Wochen ist sie zu mir ins Büro gekommen, hat mir dieses Ding auf den Tisch geknallt und hat gesagt, ich lege es auf die Schienen. Echt, ich möchte das Ding nicht mehr haben, es ärgert mich nur. Wir haben dann aber nochmals geübt und ungefähr nach 3-4 Monaten wurde sie nervös, wenn sie das Smartphone nicht bei sich hatte, denn es wurde wirklich zu ihrem alltäglichen Hilfsmittel. Und das war so toll, erstens mal vom Alter her, weil sie war 92, wo sie begonnen hat. Und sie hat dann wirklich alles gelernt. Sie hat noch das Zehnfingersystem gelernt. Sie hat das Zehnfingersystem gelernt. Sie konnte dann mailen. Sie konnte dann später mit dem Smartphone umgehen und WhatsApps machen und all. Es war wirklich genial. Also das war wirklich ein ganz großes Highlight.
Na schön, da sind Sie sicher eben auch eine Inspiration gewesen für diese Person.
Sie hat etliches besser gesehen als ich. Und das war auch ihre Aussage, wenn Sie das schaffen, dann schaffe ich das erst recht. Genau. Es war, glaube ich, motivierend, ja.
Das glaube ich. Ja. Und jetzt werden Sie ja selbst pensioniert.
Genau.
Ich habe mir ein paar Bilder gezeigt. Sie malen ja auch. Und worauf sonst freuen Sie sich, dass Sie jetzt ein verdientes Ruhestand haben?
Ich freue mich auf sehr, sehr viele Sachen, wirklich Zeit zu haben, einfach Dinge zu machen, die man immer nach hinten geschoben hat, weil die Zeit einfach nicht gereicht hat. Sei es jetzt das Malen, sei es wieder das Schreiben, sei es irgendwie zu lesen. Ich müsste ungefähr 1500 Jahre alt werden, um all das zu lesen, was ich noch möchte. Also von dem her werde ich die Zeit sehr, sehr nutzen, um all diese Dinge zu machen.
Ja, Frau Zahner, lesen Sie Bücher oder hören Sie Bücher? Weil ich bin beim Hören.
Hören ist auch Lesen. Weil das ist etwas, was viele Menschen, die das nicht kennen oder zu wenig praktizieren, sich nicht bewusst sind, was für eine hohe Konzentration dass das braucht, vor allem am Anfang, zu Beginn, wenn man mit Hörbüchern beginnt, dass das Hören genauso ermüdend sein kann wie das Lesen mit Augen, die nicht mehr so stark sind. Und von dem her muss ich das immer einteilen. Die Fachliteratur, die lese ich mit einer Lupenbrille oder lasse es mir vorlesen mit dem Smartphone. Es gibt eine App, die eine Vorlesefunktion hat. Und ansonsten bin ich bei der Blindenhörbücherei und höre mich kreuz und quer.
Ach, spannend, weil ich habe aufgehört, Fachbücher zu lesen, weil zu hören finde ich extrem schwierig.
Es ist echt
schön. Ja, nochmals zu Ihnen zur Beratung.
Ja.
Bevor Sie gehen, haben wir ja abgemacht.
Genau.
Und in meinem Podcast ist nicht so lang. Also ich glaube, wir kommen so langsam zum Ende entgegen.
Ja.
Und wie Sie wissen, habe ich das in die Welt gesetzt, weil ich eben gerne Leute interviewe, die einen Mut machen, die in diesen Zeiten, wo es oft schwierig ist, überhaupt herauszufinden, in welche Richtung wir gehen.
Ja.
Sie haben mich sehr beeindruckt. Und
das
ich wollte einfach fragen, wie ist es möglich, dass Sie so optimistisch und neugierig bleiben?
Wie gesagt, ich denke, bis zu einem gewissen Grad ist das genetisch bedingt. Ich hatte eine Mama, die war extrem, also wirklich extrem motivierend und eigentlich immer sehr zuversichtlich. Und dann auch meine Geschwister, die eine Vorbildsfunktion für mich hatten und einfach ihr Leben auch prestiert haben. Und von dem her, ich denke, man hat zwei Möglichkeiten. Entweder man gibt auf, legt die Hände in den Schoß oder man sagt so und jetzt erst recht. Und ich bevorzuge die zweite Variante.
Ja, da haben wir etwas gemeinsam, weil dieser Podcast ist ja auch ein Teil davon, eben
genau.
Leute Mut zu machen.
Genau.
Und trotz meinen 72 Jahren noch etwas beizusteuern an dieser Gesellschaft.
Ja, ja.
Frau Zahner, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und ich freue mich, in den kommenden Wochen wieder bei Ihnen vorbeikommen zu dürfen.
Auf jeden Fall, da freue ich mich auch. Vielen herzlichen Dank.
Danke vielmals. Ich nehme aus diesem Austausch mit Frau Zahner vor allem eines mit. Auch wenn das Sehvermögen immer kleiner wird, müssen die Möglichkeiten im Leben nicht kleiner werden. Mit der richtigen Unterstützung, mit Offenheit für neue Technologien und mit Menschen, die ihr Wissen so großzügig weitergeben wie Frau Zahner, kann ein selbstbestimmtes Leben weiterhin möglich sein. Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr bei Traces of Life dabei wart. Im Gespräch haben wir absichtlich keine Markennamen oder Namen von Institutionen genannt. Wir hoffen, dass wir so inspiriert haben, dass Sie diese selbst im Internet finden. Genauso wie Sie Traces of Light immer wieder finden, so ungefähr alle 3 Wochen. Bis zum nächsten Mal und denkt daran, selbst in den dunkelsten Momenten gibt es Spuren von Licht. Manchmal braucht es nur jemanden, der sie uns zeigt.
Das war Traces of Light, ein Podcast von Elsbeth Horváthy, die auf der Suche nach Menschen und Gemeinschaften ist, die in diesen schwierigen Zeiten Mut machen.